Das Thema der heutigen Splitpredigt ist ein glückliches Leben mit Gott. So schwer vorzustellen? Fragezeichen. Glück und Zufriedenheit sind zwei unterschiedliche Zustände, die viele Menschen anstreben und oft miteinander verwechselt werden. Beide sind aber essentiell für unser Leben und für unser Wohlbefinden. Und sie unterscheiden sich in ihrer Natur und ihrer Dauerhaftigkeit. Was ist Glück? Oder besser gesagt, was ist ein Glücksgefühl? Glück ist ein Gefühl, das durch bestimmte Erlebnisse oder Momente ausgelöst wird. Dinge wie gutes Essen, was wir höchstwahrscheinlich nachher zu uns nehmen werden. Ein schönes Konzert, was wir gerade eben zum Beispiel hören konnten. Körperliche Zuneigung, spannende Hobbys oder finanzielle Sicherheit können kurz- oder mittelfristig auch Glücksgefühle hervorrufen. Für viele Menschen bildet Gesundheit die Grundlage des Glückes, da gesundheitliche Probleme das tägliche Leben erheblich erschweren könnten. Ein gesunder Magen ist ebenso maßgeblich für das Wohlbefinden und mitverantwortlich, wie uns letztens Herr Mario Danisch ausführlich erklären konnte. Da der Magen maßgeblich an der Produktion von Serotonin und Dopamin mitverantwortlich ist. Im Alltag bzw. im Leben jedoch ist es manchmal zu sehen, dass die kleinen Dinge auch ein Gefühl von Glück auslösen können. Interessanterweise werden uns Glücksmomente oft von negativen Erlebnissen mitunter beeinflusst. Zum Beispiel schätzen wir einen netten Besuch viel mehr, wenn wir eher das Gefühl von Einsamkeit oder Immobilität haben. Solche Situationen schärfen unser Bewusstsein für die positiven Seiten des Lebens und lassen uns auch kleine Freuden deutlich besser spüren. Was ist nun Zufriedenheit? Zufriedenheit ist hingegen etwas Längerfristiges. Ein anhaltender Zustand des inneren Gleichgewichts. Gleichgewicht als Kern dieses Zustands. Oder besser gesagt Balance oder Ausgeglichenheit. Sie entsteht, wenn wir mit dem, was wir haben und den gegebenen Verhältnissen im Einklang sind. Zufriedenheit bedeutet, keine weiteren Wünsche oder Ansprüche zu haben und mit dem, was ist, einverstanden zu sein. Dankbarkeit ist ein essentieller Teil davon. Und Dankbarkeit kann auch ein Verstärker dieses Zustandes sein von Zufriedenheit. Während Glück flüchtig und oft nur in kurzen Momenten oder Intervallen erlebt wird, ist Zufriedenheit greifbarer. Es ist gar dauerhafter. Wenn man gefragt wird, wie zufrieden man mit seinem Leben ist, kann man nach gründlicher Überlegung bestimmt sagen, wie dieser Zustand sein könnte. Aus Erfahrungen und aus Gesprächen kann ich aus persönlichen Begegnungen sagen, deutlich so, dass Dinge, die mich zufriedenstellen, andere beispielsweise niemals zufriedenstellen würden. Und wiederum andere, die mir erläutern, wie der Zustand ihrer Zufriedenheit ist, mit dem würde ich niemals konform gehen. Und deswegen kann man sagen, dass Zufriedenheit und Glück etwas zutiefst Individuelles sind. Wenn wir also den Wunsch nach Zufriedenheit und Glück in Verbindung zu Gott im Gebet verspüren, so ist man angehalten, weitreichende Gedanken darüber zu machen, was einen wirklich in Balance bringt oder was einen aus der Balance bringt. Und auch dafür spezifisch zu beten. In Matthäus 6, Vers 32 können wir zum Beispiel lesen, dass Christus sagt, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Und die Aussage geht weit über den Umstand hinaus als das Essen und Trinken. Und in Vers 8, Matthäus 6, Vers 8, beschreibt Christus sogar, dass er weiß, was wir bedürfen, bevor wir es bitten. Und die Frage, die sich dann stellt, wissen wir, was wir bedürfen? Ganz einfach. Also rein physische Zufriedenheit besteht durch die dauerhafte Erfüllung unserer Bedürfnisse und unterstützt durch langsam wirkende Belohnungsstoffe wie Morphium und andere Endorphine. Die Ausschüttung von Hormonen und Botenstoffen ist ein weitreichender Teil unseres Lebens. Und wir können aber nicht einfach nur mit Essen und Trinken und sonstigen äußeren Zugaben unseren Körper maßgeblich beeinflussen und steuern. Erwiesenermaßen haben auch unser Geist und die Dinge, die wir geistig verarbeiten, Auswirkungen auf unser endokrines System. Das ist das hormonelle System. Was sind also Unterschiede zwischen Glück und Zufriedenheit? Die moderne Gehirnforschung bestätigt, dass Glück und Zufriedenheit zwei unterschiedliche Sachen sind und unterschiedliche neurologische Prozesse involvieren. Glück ist eher ein flüchtiger Zustand, der durch die Ausschüttung von hauptsächlich Dopamin entsteht, einem Botenstoff, den wahrscheinlich jeder von uns ja kennt. Ein Stoff, der ein kurzes, intensives Feuerwerk hervorruft und im Gehirn auslöst. Und Zufriedenheit hingegen wird mit länger wirkenden Boten- und Belohnungsstoffen verbunden, die ein beständiges Gefühl von Wohlbefinden hervorrufen. Mal abgesehen von den ständigen wissenschaftlichen Erklärungen wäre es doch eigentlich schöner zu wissen, wie man solche Zustände dauerhaft erreicht oder auch bewusster erreicht. Und wir stellen uns wahrscheinlich häufig die Frage, wie kann ich zufriedener werden im Leben? Grundlegend verstanden haben also unsere Angewohnheiten ausschlaggebende Verantwortung dafür. Und wenn wir wissen, wie wir die Schalter ein- und ausswitchen könnten, das wäre von Vorteil. Und vor allem, wenn wir die Vorgänge verstehen, die von der Herstellung von Glück und Zufriedenheit, dann lassen sich bestimmt auch Dinge bewusster erkennen, die uns von außen Glück und Zufriedenheit nur suggerieren, die uns täuschen, Glück und Zufriedenheit erreichen zu können. Falsche Dinge. Stellen wir uns nun die Frage, wie wir uns Aufgaben zu stellen haben, mit denen wir die Gewohnheiten, die wir uns tagtäglich befassen, beeinflussen können, damit wir mehr Zufriedenheit und Glück im Alltag gewährleistet bekommen. Gibt uns das Leben deutliche Hinweise, wo Änderungsbedarf ist? Oder wo bekommen wir sogar Richtungen angezeigt, welche wir weiterzugehen haben, um einen Bereich auszubauen, der uns noch glücklicher und zufriedener macht? In Epheser 5, Vers 10 und 15, das schreiben Sie sich einfach nur auf, da lesen wir, dass wir prüfen sollen, was vor dem Herrn wohlgefällig ist und sorgfältig darauf Acht geben sollen, wie wir unser Leben führen, in weiser menschlicher Ansicht. Und dieser Aufruf zur Prüfung verdeutlicht, dass wir nicht immer sofort wissen, was Gottes Wille ist. Und da ist die Frage, wie können wir das erkennen? Die Antwort darauf ist vielschichtig und ich habe hierzu vier kleinere Punkte notiert. Dazu ist Punkt 1 die Bereitschaft und Offenheit. Bereitschaft und Offenheit ist ein wesentlicher Schritt, Gottes Willen zu folgen. Und dazu gehört es, unsere eigenen Gedanken zu prüfen und unseren Eigenwillen zu hinterfragen, damit wir für Gottes Willen empfänglich sind. Der nächste kleine Punkt wäre dann auch der Einfluss der Welt. Und es ist wichtig zu reflektieren, inwieweit uns weltliche Werte beeinflussen. Wir werden von der Lust des Fleisches beeinflusst, von der Lust der Augen, dem Hochmut des Lebens, wie zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 16. Und diese Einflüsse, die sollten wir erkennen und selbst reflektieren und nach der Selbstreflexion auch verurteilen. Wieder ein Punkt wäre zum Beispiel das Studium der Bibel. Gott offenbart uns seinen Willen in der Bibel, besonders in Bezug auf grundlegende Dinge unseres christlichen Lebens. Und durch regelmäßiges Lesen der Heiligen Schrift finden wir auch diese göttlichen Prinzipien wieder und wieder. Aber es ist nicht nur ausschließlich Grundlegendes, was wir dort finden. Und der vierte kleine Punkt ist Gebet und Führung. Die Bibel gibt oft keine detaillierten Anweisungen für alltägliche Situationen. Es kann manchmal schon sehr frustrierend sein. Und wir haben es ja gerne, dass wir Umstände geschildert bekommen, die ausführlich zu lösen sind. Und wenn wir das in der Bibel nachlesen könnten, wäre natürlich unser Leben viel einfacher. Aber wie wir bereits vorhin gehört haben, sind Umstände für ein Gebet oft sehr situativ und auch individuell für jeden von uns einzeln. Das erfordert einen deutlichen Mehraufwand für jeden Einzelnen, sich Gedanken zu machen und diese auch individuell vor Gott zu formulieren. Das wendet Zeit auf Das bedarf eines klaren Kopfes und das benötigt auch manchmal sehr viel Energie. Und wenn wir unsicher sind, wie wir handeln sollen, können wir auch im Gebet um Führung bitten. Wenn wir ihn aufrichtig um Hilfe bitten, wird er uns nicht ohne Antwort lassen. Aber es ist auch wirklich einfach, ein Gebet richtig auszuführen und auf den richtigen Ausgang zu warten. Beten ist für jeden von uns sehr unterschiedlich, manchmal schwerer, manchmal einfacher. Manche haben auch Probleme mit der Formulierung. Wenn der Tag anstrengend war, ist es schon deutlich schwieriger, sich auf ein Gebet zu konzentrieren. Wenn wir wütend oder frustriert ins Gebet gehen, das kann unsere eigentliche Motivation beeinträchtigen. Sowas sollte vorher auch beigelegt werden. Und die Liste der Dinge, die wir im Gebet falsch oder auch richtig machen können, die ist endlos lang. Und wie gesagt, für jeden von uns so individuell wie jedes einzelne Haar auf unserem Kopf. Ein ausführliches Grundgerüst können Sie einsehen in unserer Broschüre Lehre uns zu beten. Und dieses knapp 140-seitige Schriftstück ist eine großartige Hilfe. Seine positiven Ansichten über die weitreichende Auswirkung des Gebets zu stärken. Wir schreiben sogar auf Seite 117, ich zitiere, die Bibel sagt uns, dass wir beten müssen. Und sie erklärt uns auch, wie man betet und zu wem man beten soll. Wie wir bereits in der Einleitung sagten, ist der Sinn der Broschüre, Ihnen zu helfen, wirkungsvoller zu beten. Es ist unser aufrichtiger Wunsch, dass Sie sich nach dem Studium dieser Broschüre inspiriert fühlen, die hier erwähnten biblischen Prinzipien anzuwenden. Dass Sie beginnen zu begreifen, wie sehr sich Gott mit Ihnen auf Ihrer eigenen persönlichen Ebene befasst. Wenn Sie die Schlüssel für erfolgreiche Gebete anwenden, sowie den Gebetsentwurf aus Matthäus 6 als Anleitung gebrauchen, dann können Sie zuversichtlich sein, dass Gott Ihre Gebete erhört. Seine Antworten auf Ihre Gebete werden erfreulich sein und weit darüber hinausgehen, was Sie sich vorstellen vermögen. Und unsere Aufforderung an Sie, schreibt weiter die Broschüre, ist: Versuchen Sie es. Wenn wir beten, sprechen wir mit Gott. Wenn wir die Bibel studieren, spricht Gott mit uns. Ein solcher Dialog kann aber auch weit darüber hinausgehen. Gott spricht mit uns durch Gedanken, die wir im richtigen Moment erhalten. Er spricht mit uns durch Umstände, die uns ein weiteres Handeln ermöglichen, die mit seinem Gesetz und seiner Lebensweise konform gehen. Manchmal wünschen wir uns tatsächlich auch, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Das kann ich verstehen. Aber das ist leider nicht so einfach, wie sich das anhört. Und wir leben nun mal in den Umständen dieser Zeit, die uns ein persönliches Gespräch leider nicht ermöglichen. Vielleicht noch nicht. Wenn wir tatsächlich mit ihm direkt kommunizieren könnten, wären so manche von ihnen verblüfft, was er zu sagen hätte. Solche Gebetsunterhaltungen könnten folgendermaßen aussehen. Gott, ich bitte dich, mir meine Angewohnheiten zu nehmen. Aber Gott hat gesagt, nein, es ist nicht an mir, sie dir zu nehmen, sondern an dir, sie aufzugeben. Gott, ich bitte dich, mir Geduld zu gewähren. Und Gott sagte, ich kann sie dir unter bestimmten Umständen gewähren. Er sagte weiter, Geduld ist ein Nebenprodukt der Schwierigkeiten, der vielen interessanten Aufgaben, die ich dir schenke. Sie wird dir nicht ausschließlich gewährt, aber sie kann verdient werden. Und ich bat weiter zu Gott. Schenke mir Glück. Und Gott sagte, nein, ich werde dir Segen geben in den verschiedensten Formen und Farben. Und das Glück als solches liegt ganz bei dir. Ich bat Gott, mir Schmerz zu ersparen. Und Gott sagte, nein, das Leiden lenkt dich von den weltlichen Sorgen ab und bringt dich näher zu mir. Dieser Schmerz ist nur zeitweilig. Erinnere dich stets daran. Gott, ich bitte dich, meinen Geist wachsen zu lassen. Und Gott sagte, ja, das werde ich. Du musst nicht alles alleine durchstehen. Wachstum ist Teil des Lebens, das ich dir geschenkt habe. Und ich werde dich beschneiden, damit du fruchtbar wirst und gedeihst und ebenso all die Früchte deiner Mühe ernten wirst. Und ich bat Gott um all die Dinge, die ich im Leben genießen könnte. Und Gott sagte, nein, ich werde dir das wahre Leben geben, damit du all deine Dinge genießen kannst, die du bereits hast. Und ich bat Gott, mir zu helfen, andere so zu lieben, wie er mich liebt. Und er sagte, die Liebe, die du erbittest, werde ich dir schenken, dass du die Welt aus meinen Augen siehst. So könnten sich solche Dialoge abspielen. Und von all den Dingen, die wir tagtäglich beten könnten, stellen wir uns die Frage, wie genau wir über etwas beten. Aus eigener Erfahrung bin ich sehr oft darin angehalten worden, Gebetsformulierungen zu ändern. Wie wir uns mit Worten äußern, reflektiert sehr oft, in welchen Intentionen wir über jene und solche Situationen denken. Unsere Worte reflektieren unser Denken. Von daher ist es nicht ratsam, unsere Gebete zu beobachten. Einen witzigen Umstand des Betens habe ich tatsächlich aus dem Internet. Die sogenannten KI-Chatbots, die meisten kennen ChatGPT, manche Claude oder nicht, oder Google Gemini ist der neueste. Und diese erteilt mir eine ausdrückliche Lektion und die ist folgende. Die Qualität der Antworten dieser Chatbots ist nur so ausführlich wie die Qualität der gestellten Fragen. Das heißt also, je spezifischer und präziser wir eine Frage an diesen Chatbot stellen, desto genauer und expliziter kann diese künstliche Intelligenz antworten. Und warum sollte das Gott nicht genauso mit uns machen im Gebet? Gott gibt uns in der Form und Qualität eine Antwort, wie wir im Gebet die Frage und den Wunsch ihm gegenüber formulieren. Haben wir also maßgeblich Einfluss darauf, wie zufrieden wir mit einer Antwort sind? Ich denke schon. Je mehr wir uns also im Gebet auf Allgemeines verlassen und je nebulöser und schwammiger unsere Gebete sind, desto uneindeutiger kann auch manchmal die Antwort ausfallen. Machen Sie folgendes Gedankenexperiment. Kann beim Nachdenken über ein Problem und dessen Lösung man sucht, auch schon das Nachdenken allein die Lösung formulieren? Je genauer wir versuchen, ein Problem zu beschreiben, setzt das nicht schon Lösungsansätze frei während der Problemformulierung? Ja, das ist durchaus möglich. Oftmals kann allein das Nachdenken über ein Problem und das genaue Beschreiben desselben dazu führen, dass sich selbst Lösungsansätze entwickeln. Und indem man sich intensiv mit einem Problem befasst und auseinandersetzt und es klar definiert, können auch neue Ideen und Perspektiven entstehen, die den Weg zur Lösung ebnen. Das reflektierte Denken und präzise Formulieren des Problems könnte somit einen richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung darstellen. Und andererseits, das ineffektive Formulieren von Gebeten kann manchmal eine eigens konstruierte Geduldsprobe sein, die wahrscheinlich nicht nötig wäre. Kann so etwas Einfluss auf unser Glück und unsere Zufriedenheit haben? Präzises Fragen erfordert auch, sich mit den genauen Umständen zu beschäftigen. Das beinhaltet das Prüfen von Situationen, ebenso die eigene Prüfung. Eine Prüfung, an der wir uns alle einmal im Jahr beteiligen, das ist der Passa-Abend. Und das Passa steht einmal dort für sich selbst und als Symbol eines lebenslangen Prozesses der disziplinierten Selbstprüfung und Reflexion. Und es ist ein Symbol der Einigkeit mit den Geschwistern, der Einigkeit mit Gott und mit Jesus Christus. Und es kann schon manchmal möglich sein, dass wir den richtigen und wichtigen Fragen, die wir eigentlich Gott stellen sollten, aus dem Weg gehen. Es kann gut sein, dass wir nicht die richtigen Fragen stellen, weil wir uns von den Antworten fürchten oder auch scheuen, die wir bekommen könnten. Und merkt man hieran die Krux? Da wir Scheu entwickeln, haben wir uns bereits schon damit beschäftigt und wahrscheinlich schon einen Teil der Antwort erhalten. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 werden wir als Kinder des Lichts tituliert. Und meine Bibel schreibt hier in diesem Abschnitt vom Leben im Licht des kommenden Tages. Und als solche Kinder des Lichts dürfen wir doch eigentlich das Vertrauen haben, dass wenn wir die richtigen Fragen stellen, auch die Antworten erhalten dürften, die uns nicht wieder in Finsternis und in Furcht bringen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Und wie viel deutlicher, denke ich, kann sich die Bibel hier nun äußern, wie wir ein zufriedenes Leben herstellen könnten. Und wiederum, die einfache Formulierung ist weiterhin kein Indiz für die korrekte Umsetzung desgleichen. Hier kommt es wieder auf die stete Übung an. Das Gebet ist eine Übungssache. In der Broschüre schreiben wir weiter auf Seite 11, ich zitiere, wenn wir den Glauben haben, dass Gott unsere Gebete erhört und beantwortet, dann müssen wir mit Freimut und mutiger Tapferkeit vor Gottes Thron erscheinen. Wenn wir uns in schüchterner oder ängstlicher Weise nähern, dann zeigen wir ihm, dass wir nicht wirklich daran glauben, dass er für uns tut, worum wir ihn bitten. Wir sind daher aufgefordert, mit Freimütigkeit hinzuzutreten zum Throne der Gnade. Hebräer 4, Vers 16. Das griechische Wort für Freimütigkeit lautet Parhesia, was so viel bedeutet wie freie, offene Äußerung oder freie, offene Aussprache. Freimütigkeit ist definiert als mutig sein, offenherzig sein, unerschrocken, furchtlos, kühn und in kraftvoller Ausdrucksweise. Das griechische Wort für Freimütigkeit und Freimut hat sodann auch die Bedeutung von Tapferkeit und freudiger Zuversicht. Die Lutherbibel 2009 schreibt mit frohem Vertrauen. Und die Lutherbibel von 1891 beschreibt mit Freudigkeit. Paulus hat uns gesagt, dass wir nicht den Mut verlieren und aufgeben dürfen, weil wir doch Freimut und frohes Vertrauen durch Christus sowie die Zuversicht durch seinen Glauben haben. Durch den Glauben. Das schließt das Verbot ein, im Gebet nachzulassen. Und das können Sie nachlesen in Epheser 3, Vers 12 bis 13. Christus ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz. Und er hat das Blut vergossen, dass wir vor Gott treten können. Frei und ungehindert. Jesus, unser Hohepriester und gesetzt über das Haus Gottes, also der Gemeinde, seiner Kirche, vertritt uns vor Gott, dem Vater. Ein Grund für die Nichtbeantwortung kann als Grund auch das Fehlverhalten sein. Unser Fehlverhalten. Wir alle sündigen und bedürfen Gottes Vergebung. Aber wir müssen auch unsere Sünden bereuen und auf dem Weg der Ungerechtigkeit diesen verlassen, indem wir aufhören, Sünde zu praktizieren. Wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 2, dass wir nichts sind, wenn wir keine göttliche Liebe, die Agape-Liebe haben. Und das wäre sogar der Fall, steht in der Broschüre, wenn wir allen Glauben hätten und Berge versetzen könnten. Ein ernstes Wort. Also ein ernsthaftes Prüfen ist also notwendig zu erkennen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Daher sollten wir die fragende Haltung vor Gott einnehmen und im Gebet und im Studium seines Wortes nach seiner Absicht. Wir müssen seine Absichten erkunden, bis er sie uns zeigt. Ist es also wirklich so einfach, sich zu prüfen und dann nach der Bibel auszurichten? Nennen wir ein praktisches Beispiel. Ich habe hier das Beispiel von Hochmut. Es ist laut Definition ist es die übertriebene Aufwertung der eigenen Person und Herablassung gegenüber anderen. Also eine eindeutige Sache laut der Definition. Aber auch so erkennbar im eigenen Leben sehe ich beispielsweise, dass ich meinen Wert gegenüber meinen Arbeitskollegen in der Firma unrealistisch höher einschätze, als Beispiel. Wenn ich nun über Hochmut lese in der Schrift, wer sagt mir dann in der Alltagssituation, dass diese eine ähnliche ist, wie sie in der Bibel auch durch verschiedenste Situationen geschildert ist? Ich habe also einen Anflug von Hochmut bekommen, ihr aber nicht als solchen sofort identifiziert. Was hilft dann die Prüfung durch die Bibel? Ich denke, eine ehrliche Selbstreflexion würde mit diesem Umstand wahrscheinlich schon aufzeigen. Also bei dem Umstand des Hochmutes, weiter als das Beispiel. Es kann also dazu führen, dass ich zum Beispiel niemanden, der auch erfahrungstechnisch über mir steht, anerkenne. Das kann sogar so weit zur Leugnung von Autorität führen, dass ich eine Weigerung ausspreche. Das ist maßgeblich die Weigerung, die Herrschaft anderer anzuerkennen und die Grenzen der persönlichen Freiheit und Möglichkeit zu akzeptieren. Wenn ich nun diese Analyse fortführe zum Thema, scheint mir dann nach kurzer Zeit auch aufzufallen, dass ich durch eine gesunde und ausgiebige Prüfung dazu käme, dass die Bibel einiges dazu sagen zu hat. Und mir wahrscheinlich auch mit vielen Beispielen zeigt, dass ich dem Umstand des Hochmutes verfallen wäre. Eine Prüfung beinhaltet Zeit, Ehrlichkeit und es ist ein Abgleich von Ist- und Soll-Zustand. Schlagen Sie dazu auf Römer 12, angefangen in Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Weiter lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Und hier in diesem Brief hat es Timotheus auch wieder sehr schön zusammengefasst, was zum Thema Prüfung zu sehen ist. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist aber Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Perspektiven auf Zufriedenheit und Wohlbefinden können ein ruhiges und geregeltes Leben hervorrufen. Unruhe und undurchsichtige Umstände sorgen viel zu oft für unnötige Bewegungen im Leben. Ebenso werden wir darauf hingewiesen, in Bezug auf das spezifische Gebet für andere Menschen einzugehen. Und hier sage ich ganz speziell auch für andere Menschen, denn die Bibel sagt auch in 1. Timotheus 2, angefangen in Vers 1, etwas dazu. 1. Timotheus 2, angefangen in Vers 1. Das spezifische Gebet für andere. Selbst das kann dafür sorgen, dass wir mehr Ruhe und Zufriedenheit bekommen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. So lesen wir. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen tue, Bitte und Gebet und Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, und damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können und in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Und stellen wir uns die Frage, ob wir das auch wirklich machen für alle Menschen. Und ich persönlich brauche noch einiges an Übung, bei diesem starken Hinweis, dem Folge zu leisten. Und das, was Gott schon immer wusste und in der Bibel beschrieben hat, das erklären auch heutige Psychologen. Und sie, also die Psychologen, verstehen es immer besser, auf welchen Säulen langfristige Zufriedenheit ruht und wie unser Körper auch durch psychologisches Wohlbefinden beeinflusst wird. Und vielleicht sind es besondere Momente auch manchmal, wie runde Geburtstage oder Jahreswechsel, die zum Denken anregen. Lebe ich erfüllt? Ist mein Leben reich und sinnvoll? Bin ich glücklich? Und diese Fragen, die beschäftigen nicht nur Einzelne oder auch die Psychologie oder Philosophie seit Jahrhunderten. Klar ist, es gibt keinen Königsweg zum Glück und zur inneren Zufriedenheit, sondern verschiedene individuelle Wege. Und davon haben sich 6 als scheinbar tragende Säulen der Lebenszufriedenheit herausgestellt. Und Forscher der Neuzeit unterscheiden zwischen Quellen für schnelles Glück und langfristiges Glück. Das schnelle, sogenannte hedonistische Glück, das durch Urlaub oder Konsumwünsche oder Gehaltserhöhung hervorgerufen wird, das unterscheidet sich vom stilleren und langfristigeren, das nennt sich eudaimonischen Wohlbefinden. Hedonistisches Wohlbefinden ist nicht nachhaltig. Es führt zu sogenannten hedonistischen Tretmühle, bei der erfüllte Wünsche bald neue Wünsche nach sich ziehen. Die Freude über eine Gehaltserhöhung oder bei einem Konsumwunsch verblasst schnell. besonders im Vergleich mit anderen, die vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Und eudaimonisches Wohlbefinden hingegen ist beständiger und führt zu langfristiger Erfüllung. Viele Menschen finden dies in generativen Rollen wie Elternschaft zum Beispiel oder Mentorschaft. Und dieses Wohlbefinden meint die Verwirklichung und die Ausschöpfung eines guten und sinnvollen menschlichen Potenzials, das Ausschöpfen des Lebens. Laut allgemein anerkannter Quellen gibt es diese 6 Säulen der Zufriedenheit. Die US-amerikanische Psychologieprofessorin Carol Reeve hat 1989 ein Modell für seelisches Wohlbefinden entwickelt, das 6 zentrale Säulen umfasst. Die erste Säule wäre die Selbstakzeptanz, also ein positives Selbstbild und die Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit. Die zweite Säule wäre der Lebenssinn, ein Gefühl von Zweck und Bedeutung im Leben. Die dritte Säule wäre die Autonomie, die Fähigkeit, unabhängig und selbstständig und selbstbestimmt zu handeln. Die nächste Säule wäre persönliches Wachstum, das Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung. Positive soziale Beziehungen sind die 5. Säule. Erfüllende und unterstützende zwischenmenschliche Kontakte sind damit gemeint. Und die 6. wäre dann die sogenannte Umweltbeherrschung. Die Fähigkeit, das eigene Umfeld gestalten zu können und zu kontrollieren. Reeves Forschungen zeigen, dass Menschen, die auf bedeutungsvolles Ziel hinarbeiten oder anderen helfen, langfristig glücklicher sind als diejenigen, die nur nach hedonistischen Freuden streben. Neues zu lernen und durch anregende Erfahrungen inspiriert zu werden, trägt zu einem Gefühl der Stimmigkeit und Kohärenz im Leben bei und führt zur psychologischen Wachheit und positiver Aktivierung, so wie sie es beschreibt. Die positive Psychologie, wie sie nach Reeve beschrieben wird, auch vertreten durch die Forscher wie Martin Seligmann und Barbara Fredrickson, bestätigt ihre Einschätzung. Sie betonen die Wichtigkeit, im Einklang mit den eigenen Werten und Talenten zu leben und die sogenannten Charakterstärken zu entfalten, anstatt kurzfristigen Impulsen nachzugeben. Selbstakzeptanz als Schlüssel für Wohlbefinden ist ein wichtiger Punkt. Reeve erkannte früh, dass die Selbstakzeptanz ein wesentlicher Faktor für Wohlbefinden ist. Und Menschen, die ständig ihre Schwächen beleuchten und sich damit beschäftigen, was ihnen nicht gelungen ist, die sabotieren ihr Wohlbefinden. Wohlbefinden hängt zentral davon ab, sich als Persönlichkeit positiv wahrzunehmen und Frieden mit den eigenen Grenzen sogar zu machen. Nun zum Fazit. Was haben wir gelernt aus dem Ganzen? Langfristige Zufriedenheit und Wohlbefinden basieren auf einem tiefen Verständnis der richtigen Bedürfnisse, der richtigen Werte, der kontinuierlichen Suche nach dem richtigen Sinn, dem persönlichen Wachstum sowie der Akzeptanz und positiven Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit. Durch das Pflegen erfüllender sozialer Beziehungen und die Fähigkeit, das eigene Umfeld zu gestalten, können Menschen ein stabiles, nachhaltiges Wohlbefinden erreichen. Zudem ergänze ich hier nur noch die wichtigste aller Säulen, die 7. Säule. Der Zugang und die stetige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Christus uns, dass er gekommen sei, die Schrift mit Sinngehalt anzureichern. Und so vertrauen wir darauf, dass wir die Fragen, die wir auf die richtige Weise stellen, ebenso individuell beantwortet bekommen. Wir sind aufgefordert, Christi Geist auf die richtige Weise zu nutzen und wir sind mit der gleichen Kraft ausgestattet von Gott wie Jesus Christus. Und unser Wachstum im Gebet und im Wohlbefinden sind also keine Grenzen gesetzt. Und hierzu lesen wir einfach die letzte Stelle von heute in Epheser 1, angefangen Vers 15. Epheser 1, angefangen Vers 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben, bei euch an den Herrn Jesus Christus, von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer im Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, wie wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der Christus auch gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was er sonst einen Namen hat und nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zur Gemeinde, zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, dass er alles in allem erfüllt.